ARD.
Hallo ihr Bumsbirn, willkommen zu einer neuen Folge Musste durch. Und Fabi, du merkst wahrscheinlich schon, ich bin heute tiefenentspannt.
Wir sind eins mit uns selbst.
Genau, und ich bin heute tiefenentspannt, weil ich habe den Tag heute begonnen mit einer 5 Minuten Achtsamkeitsübung.
Wow.
Und die war aber auch wirklich bitter notwendig,
yeah.
Weil was ich schon wieder erlebt habe auf dem Weg hierher, ich bin heute mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof gefahren und da ist dann so ein Opa.
Bist du mit dem Fahrrad gekommen oder mit dem Fahrrad zur S-Bahn? Und
ich bin sowohl mit Fahrrad als auch mit Öffis gekommen. Danke für die Klarstellung, Fabi.
Ja.
Und da war dann so ein Opa auf dem Fahrrad vor mir und der hatte so eine Apparatur sich gebastelt mit so zwei Gurten und an diesen Gurten hatte der ein Plakat befestigt und auf diesem Plakat stand Putin heißt Frieden mit so einem fetten Bild von Putin drauf.
Ja.
Und da habe ich direkt gemerkt, ich war keine 30 Sekunden aus dem Haus, habe ich direkt gemerkt, ja, die Achtsamkeitsübung heute Morgen, die war bitter notwendig, genau. Und ich konnte es mir dann aber trotzdem nicht verkneifen, als ich dann an ihm vorbeigefahren bin, so einmal mit der Hand vorm Gesicht zu wedeln, einfach um ihm so ein bisschen zu zeigen, ey, du bist schon ballerballer. Mir ist dann erst später aufgefallen, dass ich ja ein ARD-Hoodie anhab.
Oh, oh.
Also wahrscheinlich, das war so ein bisschen so ein stereotypisches Aufeinandertreffen. Ich habe dann mein Fahrrad am S-Bahnhof abgestellt und dann ist er auch wieder so an mir vorbeigefahren mit so einem richtig so verschmitzten Grinsen. Also der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, hä, habe ich es dem Staatsfunk wieder eins ausgewischt. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie der dann zu Hause sitzt bei seiner Frau und dann erzählt, ja, Susanne, da war heute wieder einer von der ARD und dem habe ich es richtig gezeigt. Und Susanne kann sich das auch schon gar nicht mehr anhören und überlegt, die Scheidung einzureichen und lächelt nur so müde.
Susanne hat schon aufgegeben.
Susanne hat innerlich schon aufgegeben, ja. Aber das ist dann so eine Generation, wo man sich nicht scheidet, wenn man die andere Person hasst, sondern dann geht man zu Mario Barth und lacht darüber, wie sehr man den Ehepartner hasst.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Aber auf meinem Hinweg hierhin habe ich tatsächlich auch, also ich bin im Auto hier hingekommen und da hatte ich jeweils eine Müllabfuhr vor mir und das war definitiv Restmüll, 100%ig. Ich habe auch schön 100 Meter Abstand gehalten, weil der Gestank war grausam und ich hatte die Fenster runter, habe so ein bisschen den Wind, die Berliner Windluft kam in mein Gesicht. Ich habe gedacht, auf dem,
Luft ist ja auch
genau, wunderbar. Du weißt, auf dem Weg zum Podcast, man fühlt und auf einmal riecht es wirklich nach komplett Scheiße einfach. Und ich habe wirklich schon 100 Meter Abstand gehalten und dann habe ich mir gedacht so, aber was für Macher einfach wirklich Müllleute sind. Also, wie heißt das?
Müllmenschen.
Müllmenschen?
Müllkräfte.
Müllkräfte.
Ja, Müllkräfte.
Weil die müssen den ganzen Tag, okay, irgendwann werden die, glaube ich, einfach blind dem Geruch gegenüber, nee, wie sagt man?
Doch, geruchsblind, ja.
Geruchsblind quasi. Aber das habe ich mir gedacht, das ist wirklich brutal. Ich bin ja nur 2 Minuten dahinter hergefahren und ich habe mir gedacht, so, das ist wirklich Katastrophe.
Was ich aber crazy finde, so als Kind, haben alle gedacht, boah, ich werde Müllmann.
Ja.
Die 5-jährige Kinder finden das immer richtig cool.
Ja. Ist halt ein sehr wichtiger Beruf.
Natürlich, ne? Ist ein super wichtiger Beruf, aber ich habe das Gefühl, er hat so nicht das höchste gesellschaftliche Ansehen.
Ja, aber das muss ich auch so sagen. Ich meine, wie schnell, auch bei hier während der Pandemie und so, da merkst du ja auch erstmal, das braucht man, das ist eine der essentiellsten Sachen eigentlich, die es gibt. Und auch in anderen, wenn man mal unterwegs ist und so, merkst du, wenn das nicht funktioniert, wie unglaublich schrecklich die Stadt dann auch sofort wird.
Meine erste Kooperation war für ein Müllunternehmen.
Stimmt,
tatsächlich.
Weiß ich sogar noch.
Das war ein Ding.
Ja. Nee, aber genau, und dann habe ich noch, ich generell, das habe ich auch letztens noch drüber geredet, wenn du in Berlin reinkommst, also es ist schon auf jeden Fall ein anderer Vibe, auch vom Autofahren her. Die Leute sind deutlich aggressiver, sage ich mal.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn du halt Großstadtfahren gewohnt bist, ist schon noch
mal. Das ist ja auch der Grund, warum ich in Berlin kein Auto fahre.
Ja, ich glaube auch, wenn du wirklich einfach hier bist, ist es einfach einfacher mit Straßenbahn. Ne?
Aber ich bin heute Morgen hierher gekommen, zu Fuß dann den letzten Schnitt. Also
da hast du ja sogar drei Transporte.
Ja,
also Fahrrad, Bahn und Füße.
Ja, alles nachhaltig. Alles nachhaltig. Füße eh, geiles Thema.
Ne? Genau.
und da war dann meine Laune wieder verbessert, weil was dann auch noch passiert ist, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen aufregen, bei der S-Bahn, da gab es eine Stellwerksstörung in Bellevue und deswegen war der Zugverkehr unregelmäßig und meinetwegen, das kann passieren, aber ich bin gestern zu einer ähnlichen Zeit auch schon S-Bahn gefahren und da war diese Stellwerksstörung auch schon. Und da denke ich mir doch, meine Güte, das muss doch innerhalb von 24 Stunden möglich sein, diese Stellwerksstörung zu beheben.
Ja.
So, was kann denn da so schlimm sein? Schloss Bellevue, da wohnt ja auch Der Bundespräsident hat Frank-Walter Steinmeier wieder Kabel geklaut oder was ist da passiert? Und dann bin ich aber hier hin zu Fuß und dann war da so ein riesen Polizeiaufgebot und da waren dann so Polizisten, die haben tatsächlich auf der Kreuzung den Verkehr geregelt.
Ja,
und da habe ich mich wieder, da habe ich mich wieder zurückversetzt in die Fahrschule, weil irgendwie da war das so ein Riesenthema, da gab es irgendwie 2 Theoriestunden dazu, was macht man, wenn dann so ein Polizist auf der Straße steht und dann ist es einfach nie passiert. Nee. Also für mich ist das einfach so ein Ding, man unterhält sich da vielleicht auch mal in der Grundschule drüber, ja, Polizisten können auch den Verkehr regeln und dann nochmal in der Fahrschule und dann passiert es nie. Und dann standen da wirklich Polizisten und die haben dann so die Hände hochgehoben und dann so durchgewunken, so richtig, wie man es aus der Fahrschule kennt. Ja. Und das war irgendwie so, da habe ich mich richtig gefreut.
Denkst du eigentlich, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, denkst du, wenn du jetzt random in eine Fahrprüfung nochmal reinkommen würdest, in eine praktische, würdest du bestehen oder nicht?
Ich bin ja 3-mal durch meine praktische Fahrprüfung gefallen. Insofern, Chance ist, ich glaube nicht, dass ich bestehen würde.
Also ich habe auch, weil so bei manchen Sachen, da ist ja auch Theorie und Praxis so ein bisschen Dings. Aber ich frage mich, ob ich es könnte, wenn es wirklich drauf ankommt. Weißt du, weil es gibt ja so ein paar Sachen, die sind offiziell, darf man die nicht machen, ne? Aber das ist halt in der Praxis komplett normal.
Ja.
Und dann, ich glaube, dann so ein paar Sachen würden sich dann da einschleichen.
Andererseits, ich bin halt seitdem auch so wenig Auto gefahren, dass ich so noch gar nicht diese sich einschleichenden Sachen, die habe ich noch gar nicht integriert. Ja. Deswegen habe ich wirklich noch so diese Fahrschulfahrweise.
Ja, schon deswegen, komplett
wahrscheinlich habe ich sogar bessere Chancen als du, obwohl ich in den letzten 4 Jahren fast kein Auto gefahren bin.
Oh, denkst du, du könntest noch Gangschaltung und so? Oder
ich bin noch nie Auto, ich kann keine Automatik fahren.
Nicht?
Nee, also, ich bin noch nie Automatik gefahren.
Mir,
wahrscheinlich ist es nicht so schwierig, aber wenn du mich jetzt zur Fahrprüfung in den Automatikwagen setzen würdest, dann würde der Fahrprüfer wahrscheinlich schon und dann da erstmal so ausprobiere, was ist denn das hier für ein Nebel, den ich hier vor und zurück bewege, da würde der Prüfer wahrscheinlich schon sich denken, ja okay, ich muss jetzt hier irgendwie Gründe finden, warum ich ihn durchfallen lassen kann, aber der ist momentan noch aktiv eine Gefahr für den Straßenverkehr.
Ja. Nee, ich glaube Gangschaltung, also meiner ist Automatik, aber ich glaube ich könnte schon noch. Ich würde vielleicht 1-2 Mal abkacken im ersten Gang, aber dann, glaube ich, wäre relativ smooth.
Ich bin so gut geworden im Anfang mittlerweile. Also ich war, bin ja auf
du
Kreta
fährst doch nicht.
Ja, aber ich bin ja jetzt auf Kreta Auto gefahren.
Ach
das
ja.
erste Mal seit
Wie
3 Jahren.
Wie lief
das wieder.
Eigentlich?
Ja, also da habe ich einen Unfall gebaut, aber... Aber anfahren lief richtig gut. Also wie ich da am Berg angefahren bin, wie ein Weltmeister, wirklich.
Bin stolz auf dich.
Ja, danke schön.
Hast du super gemacht. Das, dieser eine Whoopsie-Daisy passiert.
Ja, halt, ne? Meine Güte. Das, aber das war halt auch nicht, weil ich als Autofahrer versagt habe, sondern weil ich einfach abgelenkt war.
Ja.
Vom Handy, was auf dem Nebensitz lag.
Ja.
Ja.
Super. Ich habe übrigens, das ist jetzt kein Rabbit Hole, kein Thema oder so, aber ich habe sehr viel philosophiert über Raststätten in letzter Zeit. Und tatsächlich, das letzte Mal, dass ich mich wirklich in physisch, also ich finde, das ist so ein gesetzloser Platz, so, weißt du, so ähnlich ein bisschen wie so ein Flug, also Flughafen ist nicht gesetzlos, um Gottes Willen, aber so, es keine sozialen Normen gelten und so Sachen, weißt du, es gibt ja so diese Plätze, wo du, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein anderer Vibe.
Ja.
So, alle machen irgendwas, was sie wollen.
Es gelten keine sozialen Normen, genau. Aber du musst halt trotzdem 4 € zahlen für einen Snickers.
Ja, lass mich davon nicht anfangen, weil da habe ich auch einen Take zu, aber ich habe das letzte Mal, dass ich wirklich Angst um meine physische Unversehrtheit hatte, war auch bei einer Raststätte, weil ich fahre ja oft, wenn ich nach Berlin, also sagen wir mal, wir nehmen hier auf und ich bin nicht noch länger in Berlin, dann muss ich ja bis relativ spät dann nach Hause fahren und dann war es schon dunkel. Und ich war so halb müde, deswegen wollte ich kurz halt ein bisschen schlafen. Auf jeden Fall bin ich dann rauf auf diese Raststätte und auf einmal sind da so, sagen wir mal, junge Männer im kampffähigen Alter.
Immer schon mal gut.
Genau. 10, 12 davon. Und machen so die Straße zu. Also so.
Aber jetzt nicht irgendwie Polizisten oder so?
Nein.
Ja, und was war deren Mission?
Das war dann auch ziemlich dringend meine Frage. Und die sind halt erstmal nicht weggegangen. Und ich habe gedacht, jawohl, ich werde überfallen. So, ne? Und dann habe ich so gedacht, so, okay, shit. Ich habe schon überlegt, so, okay, ich springe einfach aus dem Auto, versuche dann irgendwie weg.
Ja.
Und damit sie, wenn sie irgendwas wollen und so. Und dann bin ich da so lang gefahren, stand da erstmal, weil ich habe gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt hupe, vielleicht sehen die das als Provokation.
Ja.
Aber ich hatte wirklich, also Adrenalin war im Körper drin. Ja. Und dann habe ich halt so, bin ich ein bisschen angefahren, habe so einmal so Lichthupe gemacht und dann sind sie so leicht außen, so ein bisschen auseinander, aber immer noch so, dass sie hätten einfach zumachen können, während sie mich halt versucht haben, quasi reinzuführen in ihre hinterlistigen Sachen. Naja, auf jeden Fall haben sie mich dann durchgelassen und aber auch okay. Aber ich habe gedacht, ich werde jetzt überfallen.
Okay, aber die hatten jetzt gar keine Mission, sondern die haben einfach nur so dein Auto im Ring.
Ich weiß es immer noch nicht. Aber es war mir gar nicht geheuer.
Ich dachte, du willst darauf hinaus, die sind Fans oder so, aber.
Nein, null. Das war einfach, ich habe gar nicht verstanden, was sie wollen. Aber ich bin auf jeden Fall auf dieser Raststätte, wollte ich eigentlich ein Nickerchen machen. Das ist nicht passiert. Das sage ich dir aber jetzt ganz drücken, weil auch Adrenalin hat auf jeden Fall geklärt, auch die Müdigkeit weg.
Ja, hey, perfekt, aber.
Ja, dann genau, ich auch gedacht, vielen Dank, ich kann jetzt weiterfahren.
Einfach eine Serviceleistung.
Danach bin ich natürlich komplett durchgecrashed, als Müdigkeit und Adrenalin weg war. Also mal Müdigkeit hoch, Adrenalin weg. Ja, aber das war so meine Raststättenerfahrung, die ich letztens hatte. Und zu den Preisen bei Raststätten, ich habe für...
Ja, jetzt kannst du mal so einen richtig kontroversen Take raushauen. Jetzt kannst du mal sagen, ich finde, Raststättenpreise auf Autobahnen sind viel zu teuer und alle werden dir zujubeln sagen, Fabi, sag's mal jemand.
Ja, ich kann nicht verstehen, wie das nicht kriminell ist. Also, das kann wirklich nicht sein.
Also
ich hab, wie kann denn da der Verbraucherschutz und was weiß ich nicht sagen, was, wie kann das durchgehen, dass auf einmal, sagen wir, keine Ahnung, irgendein Zero-Getränk eurer Wahl kostet sonst, was weiß ich, 1,50 oder so, kostet da 8 Euro.
Ja.
Also ich meine, ich habe tatsächlich auch mal, ich habe schon mal ein Video auch dazu gemacht, wie bodenlos das ist alles. Und da meinten die auch, das ist so ein voll die Lobby und so.
Ja, scheiße.
Aber ich habe wirklich, du bezahlst 15 Euro für was sonst 3 kosten
würde. Ja, wahrscheinlich hat da irgendwas Big Pharma mit zu tun oder so. Ja, genau. Würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber man muss ja auch sagen, 8 Euro für eine Zero ist ja gerade mal die Hälfte der Zwangsgebühren.
Genau.
Ja.
Vielen Dank dafür, Leute.
Ein Thema, wo ich mit dir noch drüber reden will,
ist
Gaming.
Ach du Scheiße.
Und zwar, wir haben ja beide ein bisschen wir haben beide so ein gespaltenes Verhältnis zu Gaming. Mhm. Aber ich habe jetzt noch mal einen anderen Approach. Und zwar war ich jetzt die letzten Monate relativ viel krank auch. Mhm. Und ich lag dann viel zu Hause im Bett und ich habe dann irgendwie nach Beschäftigung gesucht. Und ich habe dann angefangen, Subway Surfers zu spielen. Ich habe mir die App wieder runtergeladen. Und erstmal war das halt so ganz casual. Ich habe halt immer so eine Runde gespielt.
Yeah.
Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht.
Hast auch schön an den Multiplayern gearbeitet, dass du mehr Score bekommst.
Genau, ich habe an meinen Multiplayern gearbeitet und dann war ich aber irgendwie einen Monat später oder so richtig tief drin.
Yeah,
so. Und ich habe so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, wie viel Subway Surfers ich spiele. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, dass es so einen Rank gibt, also dass es so Bestenlisten gibt bei Subway Surfers. Und das war der Moment, wo ich mich dann wirklich verloren habe. So, und man denkt ja, okay, Subway Surfers, wo ist denn da das Suchtpotenzial? Ne? Da spielst du halt irgendwie mal so eine 5 Minuten, so eine 10 Minuten Runde. Aber ich war dann irgendwie so 2 Monate später an einem Punkt, wenn ich eine Runde angefangen habe, die hat gleich eine Stunde gedauert. Weil ich so.
Hast du dich denn mal wiederbelebt mit dem Token?
Nee, nicht mal das.
Weil das, muss ich sagen, das hat es für mich ruiniert, weil der Highscore sagt dann ja eigentlich gar nichts mehr aus.
Komplett, komplett. Und ich sag gar nicht, dass ich das auch nie gemacht hätte, mich wiederzubeleben, aber größtenteils sitze ich da wirklich einfach nur und bin einfach nur crazy gut.
Ja.
So, und dann war ich aber irgendwann in der Position, dass ich mich auf dieser Bestenliste immer weiter hochgearbeitet habe. Und irgendwann hatte ich dann so eine crazy 3-Stunden-Runde, wo es einfach richtig gut lief. Und dann war ich an dem Punkt, da war ich der beste Subway-Surfer-Spieler in ganz Deutschland.
Wow, echt?
Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es ist ein bisschen zu krass. Ich bin ein bisschen zu tief drin.
Sei ehrlich, hast du dich wiederbelebt bei diesem Ding?
Ich habe mich vielleicht einmal wiederbelebt, aber ich meine, die anderen können das ja auch machen, ne? Und ich habe nicht übertrieben. Und ich bin dann am Ende tatsächlich, weil ich hatte keine Zeit mehr. So, ich habe irgendwie um 14 Uhr angefangen zu spielen und um 17 Uhr lief diese Runde immer noch. Und dann habe ich mich absichtlich umgebracht. Und dann war ich aber in dieser Bestenliste ganz oben und habe mir dann erst gedacht, boah, geil, ich bin jetzt gerade der beste Subway-Surfer-Spieler in ganz Deutschland. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, boah, scheiße, ich bin jetzt gerade der beste Subway-Surfer-Spieler in ganz Deutschland. Hier läuft gerade was massiv falsch. Mhm. Und dann habe ich aufgehört. Aber das kann mir jetzt niemand nehmen, dass ich mal zu einem gegebenen Zeitpunkt der Beste in irgendwas in ganz Deutschland war.
Weißt du noch den Score?
Ich glaube irgendwie 17 Millionen oder so.
Ja.
Also auf jeden Fall schon ziemlich hoch.
Ich glaube, meiner ohne Wiederbeleben, ich habe das früher auch sehr viel gespielt, war glaube ich 11 oder so.
11 Millionen, ja, auch krass.
Ja,
also jetzt natürlich nie so krass wie ich, will ich hier nochmal betonen.
Selbstverständlich.
Aber auch krass. Und du bist ja auch, du hast ja auch mal League of Legends gespielt, oder?
Oh ja.
Wir haben ja beide eine Vergangenheit in League of Legends.
Ja, ja.
Ja, was war eigentlich so dein höchster Rang in League of Legends?
Das ist privat.
Das ist privat.
Nein, also ich war mal Silber drin.
Ja.
Dann am Ende nicht mehr. Ich bin jetzt 2 Monate clean von diesem Spiel. Und so musst du das nennen. An alle, die zuhören. Und Riot, ist mir scheißegal, verklagt mich, wie ihr wollt. Dieses Spiel ist der Teufel. Fangt es nicht an. Es ruiniert euch. Es gibt nichts Schlimmeres auf diesem Planeten. Ihr denkt euch am Anfang, oh, ja, das kann, oh, ich sehe da Potenzial drin. Sobald ihr einmal drin seid, es kommt wieder wie eine Seuche in dein Leben und ruiniert alles, was du hast.
Danke für diesen Take. Ich bin auch richtig scheiße in League of Legends.
Yeah.
Und man muss dazu sagen, ich spiele dieses Spiel halt wirklich seit 14 Jahren.
Das ist das Krasse bei League of Legends. Deswegen sage ich den Leuten auch, da habe ich mal einen Take, ich weiß gerade nicht mehr, von wem ich den Take gesehen habe, aber quasi, dass du Leute verklagen sollen könntest, die dich zu League of Legends bringen, wie wenn du anderen Leuten irgendwie halt Substanzen quasi beibringen würdest.
Es ist so crazy, wie schnell das abhängig macht, ne?
Das, und du kommst immer wieder dahin zurück. Ja. Also es gibt ja Spiele, die spielst du, hast du so einen Rush, wo du da ein halbes Jahr vielleicht sogar komplett drin bist. Aber es gibt auch in meiner Freundesgruppe und so, es kommt immer wieder auf League zurück. Also ich weiß nicht, was die damit reinmischen in dieses Spiel.
Koks, es muss Koks sein.
Also irgendwie was in die Richtung.
Wirklich,
aber
kommt da nicht von weg.
Aber dieses Spiel ist einfach, es hat einen Pull, obwohl jeder, der viel League of Legends spielt, hasst League of Legends.
Und was man ja dazu sagen muss, ich bin ja auch momentan Silber.
Ja.
Und Silber ist ja wirklich einfach jetzt für die Leute, die keine Ahnung haben von League, Silber ist schon ziemlich scheiße.
Yeah.
Das ist, ich glaube, so die Bottom 50%.
Bist du also Silber 1?
Ich bin Silber 1 gerade. Okay. Wir gehören quasi zur schlechteren Hälfte der Spielerbasis, obwohl wir dieses Spiel seit 14 Jahren spielen. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir mal vor, das ist das Äquivalent zu, du lernst Gitarre spielen und kannst dann nach 14 Jahren Smoke on the Water.
Ja, genau.
Ungefähr so ist das.
Ja.
Und dann andererseits habe ich mir auch gedacht, immer wenn man dann dieses Spiel spielt, einem ist das so wichtig, welchen Rang man hat. Aber wenn man da mal objektiv drüber nachdenkt, es ist ja so scheißegal. Du kannst ja wirklich niemanden damit beeindrucken. Im Gegenteil, das ist ja mehr so, stell dir mal vor, du sitzt dann da auf so einem Tinder-Date und du sagst dann so, yo, erzähl mal was von dir selbst. Und dann bist du so, ja, ich bin in CSGO, bin ich Silber 2.
Yeah.
So, die schauen dich ja an, als hättest du denen gerade erzählt, du hättest gerade, weiß nicht, du kommst gerade aus dem Knast, weil du jemanden umgebracht hast. Das ist wirklich so das Beschissenste, was du in der Situation sagen kannst. Und deswegen, ich frage mich immer, wie kann das sein, dass einem das so wichtig ist, gut zu sein in einem Videospiel, wenn es gesellschaftlich so eine der am wenigsten vorteilhaften Eigenschaften ist, die man kann.
Das hat mich tatsächlich auch davon weggebracht, weil ich habe gesagt, ich investiere so viel Zeit, Emotionen und auch, natürlich versucht man besser zu werden und guckt sich dann Tutorials an und dann geht man ins Game rein.
Ja, wie absurd ist das?
Und das funktioniert
nicht. Man lernt einfach richtig für ein Spiel.
Genau.
Als würde man für die Uni lernen.
So, und dann denkst du dir halt so, okay, wenn du wirklich Ambitionen hast, das professionell zu machen, so, meinetwegen, ich werde in keinem Videospiel jemals irgendwie...
Bei uns Best Case, wir kommen Gold.
Genau. So, wenn ich Gold wäre, ich würde schon damit flexen, ehrlich gesagt.
Genau,
aber, ich habe auch bei diesem Spiel, dann hatte ich wieder so eine Losing Streaks, die machen einen ja auch, also das...
Die zerstören einen,
Real Talk, die zerstören Tage auch.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin selbstständig, ich habe Sachen für mich am Laufen. Wieso rege ich mich jetzt wirklich existenziell darüber auf, dass ich in einem Videospiel, was keinen juckt, was ehrlich gesagt, wie du auch schon meintest, wenn du das sagst, dass du das spielst, bist du bei vielen schon unten durch. Auch, ehrlich gesagt, verständlicherweise. Ja. Wieso stecke ich da so viele Emotionen rein in etwas, was mir nichts bringt, mich nur sauer macht? Aber es ist, wie gesagt, die packen da irgendwas rein. Ich weiß nicht, irgendjemand muss das mal wirklich investigativ beleuchten, weil dieses Spiel ist wirklich der Teufel.
Und ich finde aber, wir sollten jetzt den Leuten, die wirklich gut in irgendwelchen Spielen sind, egal in welchem, wir sollten denen jetzt ein bisschen Anerkennung
geben. Auf jeden Fall.
Deswegen ist das jetzt ein Aufruf, wenn ihr auf irgendeinem Rang, in welchem Spiel auch immer, wenn ihr da stolz drauf seid,
genau.
Und der kann noch so beschissen sein, wenn ihr da 14 Jahre für gearbeitet habt, schreibt denen, wo ihr auch immer dieses Video schaut, in die Kommentare, kommentiert, ich bin Eisen 4 in League of Legends.
Yeah.
Und alle, die keine Videospiele spielen, Ihr geht bitte einmal unter diese Kommentare und feiert die Leute richtig ab. Auch wenn ihr nichts checkt, bitte feiert die Leute einfach mal dafür ab, weil sie sonst für diesen Rang keinerlei Anerkennung in ihr bekommen in ihrem Leben, obwohl sie da wirklich so hart für gekämpft haben. Ja. Deswegen lasst einmal im Leben die Kommentarsektion ein Safe Place sein für Gamerinnen und Gamer, die stolz sind auf ihre Achievements. Egal, ob ihr Top 1 Deutschland wart in Subway Surfers, obwohl das ja schon krass ist, oder Eisen 4 in League of Legends.
Würde ich auch in deinen Lebenslauf für immer reinschreiben, auf jeden Fall.
Ich habe mir das immer gedacht, jetzt bin ich ja an der Position, ich schreibe momentan keine Lebensläufe mehr, aber ich hatte immer vor, wenn ich so einen Lebenslauf schreibe, in den Lebenslauf so ein Easter Egg einzubauen. So eine Information, die man normalerweise nicht reinpacken würde. Mhm. Einfach um zu sehen, ob die das lesen. Zum Beispiel, ich bin mal vor 5 Jahren oder so in einem Go-Kart-Cup mit meinen Freunden 3. Platz geworden.
Wow.
Was würde passieren, wenn ich jetzt in meinen Lebenslauf unter Englisch C1-Level schreibe, 3. Platz im Go-Kart-Cup?
Ich glaube tatsächlich, das wird richtig knallen.
Ich glaube auch.
Weil die Leute sind so gelangweilt von diesen Lebensläufen und jeder versucht irgendwie gleich zu wirken.
Ja.
Wenn du dann sowas hämmerst, ich glaube, das wäre...
Man muss wirklich irgendwie so... Lebenslauf kann doch so gut sein, man muss irgendwie rausstechen. Ich habe meinen ersten Studijob bekommen, nicht weil ich so richtig gut qualifiziert war, sondern weil ich auf dieselbe Schule gegangen bin wie die Tochter der Person, die die Lebensläufe bearbeitet hat.
Ja, so Vitamin B ist nee.
Das ist ja nicht mal Vitamin B, es war ja einfach Zufall. Das nennt man Vitamin B, aber...
Aber ich habe auch so einen Traum, mich so für komplett insane Positionen zu bewerben. Also so, was weiß ich, CEO von einem DAX-Unternehmen oder so. Und dass ich dann einfach so schreibe, so, ja, ich will den einfach haben, mach mal. So einfach, dass du halt so komplett hervorstichst. Und dann muss ich ja irgendjemand einfach nur denken, also dann wirst du natürlich nicht CEO, ja, ich check. Aber das, ja, fand ich ganz witzig, kriegst ein Praktikum oder so. Weißt du?
Das hat aber so ein bisschen denselben Vibe. Als Kind, meine Tante hatte damals ein Antiquariat und ich habe mich damals manchmal in den Laden von meiner Tante gesetzt und habe dann auf irgendwelche Bücher so einen richtig hohen Preis verlangt.
Ja.
Irgendwie so Erich Kästner, was auch immer, hier Emil und die Detektive, habe ich dann irgendwie draußen ein Schild hingestellt, 12.000 Euro. Und dann habe ich mit meiner Tante abgemacht, wenn sich das Buch verkauft, dann krieg ich da die Hälfte von. Oh. Und meine Logik war, es muss ja nur eine Person kommen, die es kauft. Und dann habe ich 6.000 Euro und es ist leider trotzdem die passiert.
Da gibt es tatsächlich eine ziemlich interessante, ich weiß nicht, ob das eine Studie ist oder so, aber zum Beispiel bei diesen ganzen Luxusmarken, also Prada, Louis Vuitton und Co., dass die random manchmal einfach die Preise anheben. Weißt du warum?
Warum?
Weil viele, ich dann natürlich eher wohlhabendere Menschen, denken sich, okay, ich will meiner Frau was schenken für 3.000 Euro. Mhm. Aber die juckt ja Taschen nicht oder so. Und dann sehen die, ja, okay, das kostet 3.000 Euro, kaufe ich. Ist natürlich ein hartes Luxusding, ne, so. Aber die achten gar nicht darauf, was das ist, sondern okay, das kostet so viel.
Okay, aber ich sag dir ehrlich, ich würde das sowas von machen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel Schmuck kostet.
Genau. Du würdest ja einen Preis ausmachen, das muss ja was sein.
Ja, genau. Same. Ich habe auch so gar keine Ahnung. Ich habe jetzt schon Panik, wenn ich mal irgendwann einer Frau einen Heiratsantrag mache.
Ja, den Ring.
Da brauche ich einen Ring, genau. Ja, ja. Und ich sehe das so oft. Ich habe jetzt auch gerade The Summer I Turned Pretty geschaut. Ich bin übrigens Team Conrad, an alle, die jetzt in den Kommentaren schon fragen, welches Team ich bin. Aber da hat dann so Jeremiah, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob ich spoilern darf, aber da gab es auf jeden Fall eine Szene mit einem Verlobungsring und dieser Verlobungsring war anscheinend wirklich so beschissen und das war für alle klar, boah, was für ein beschissener Verlobungsring und der ist so klein und mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und da, ich habe so Angst, dass ich das so bodenlos falsch mache und meine zukünftige Frau mich dann verlässt, weil ich irgendwie den falschen Ring rausgesucht habe. Das ist ein Szenario, ich glaube, daran könnte es bei mir scheitern.
Ich glaube, ich würde so ein bisschen so, ja, oh, guck mal, die sind verheiratet. Wie findest du den Ring? Weißt du, damit ich irgendwelche Informationen habe. Weil dann sagen die ja meistens, ja, oh nein, auf gar keinen Fall in dieser Farbe oder in dieser Cut oder so.
Mein Tipp ist, das einfach schon beim ersten Date abklären.
Genau.
Beim ersten Date abfragen, welche Ringgröße hast du?
Ja, genau.
Welchen Ring würdest du dir wünschen, falls wir mal heiraten?
Ja.
Und dann auch vielleicht noch fragen, wie würdest du unsere Kinder nennen?
Auf jeden Fall.
Das ist total nicht toxisch.
Und wie viele Kinder willst du? Und dann sagt sie, höchstens 2. Dann sagst du, wir haben 5. Und dann wirkst du direkt sehr sympathisch.
Genau. Und als nächstes fragst du dann noch, willst du eigentlich einen Ehevertrag?
Genau.
Weil ich will auf jeden Fall einen.
Genau.
Ich traue euch allen. Dir vertraue ich erst recht nicht.
Genau.
Ja, so klappt das auch mit dem zweiten Date.
Auf jeden Fall. Aber das mit dem Ring könnte ja süß sein. Also es gehen zwei Verläufe. Ja, entweder sie meldet sich wirklich nie wieder.
Ich glaube, das geht schon fast in Richtung Lovebombing. Ich muss gerade an den Kommentar denken unter letzter Folge, der so war, oh, voll toll, dass ihr so untoxische Dating-Tipps gibt.
Da müssen wir jetzt ein bisschen gegenstoßen.
Direkt mal, ja. Nein, wir sind auch ein Podcast für toxische Dating-Tipps.
Wir wurden ja auch abgehoben und dickeierig genannt. Und da habe ich tatsächlich eine Story, weil die Leute finden mich irgendwie teilweise ein bisschen zu sympathisch, denke ich. Und deswegen habe ich diese Woche etwas gemacht.
Das finde ich schon mal richtig guten Anfang.
Genau, was hast du gemacht, da habe ich mir wirklich gedacht, so, weißt du was, ist mir scheißegal, wie das wirkt. Und ich werde es jetzt auch hier erzählen.
Mhm.
Es ist ja allgemein bekannt, allein hier in diesem Raum ist es mir schon deutlich zu warm. Mir ist immer zu warm, ich kann nicht und der Sommer ist für mich Folter.
Ja,
ne?
Das stimmt, das darf ich mir oft anhören von dir.
Genau. Und ich weiß, ich bin da nicht in der Mehrzahl mit. Aber als es dann diese schönen Tage wieder gab, also 32, 34, 30 Grad hintereinander, habe ich mir gedacht, weißt du was? Nee. Auf gar keinen Fall. Wenn ich selbst mit Ventilator im Liegen mich totschwitze, dann halte ich das nicht mehr aus. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, so, sag mal ja oder nein. Und sie hat ja gesagt. Und ich bin 2 Tage, 10 Minuten einfach weitergefahren und habe in einem Hotel übernachtet.
Das ist crazy.
Ja, ich habe gesagt.
Das ist absolut crazy.
Ich habe wirklich gesagt, so, weißt du was, man ist nur einmal jung. Ich kann es mir erlauben. Ich kann, Ich halte es hier nicht mehr aus und dann bin ich eigentlich wirklich für die Klimaanlage, habe ich 2 Nächte im Hotel einfach
gemacht. Ja, hat wahrscheinlich genauso viel gekostet, wie wenn du dir eine Klimaanlage gekauft hättest.
Ist mir dann auch aufgefallen, dass das finanziell höchstwahrscheinlich nicht der beste Move war, aber ich habe halt auch gedacht, ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich da wohnen bleibe und dann habe ich es halt rationalisiert. Aber da habe ich mir nämlich auch gedacht, das war ja also im Nachbarsort quasi und die bei der Rezeption kriegen die ja angezeigt, wo du wohnst. Weil das gibst du ja an. Und dann habe ich mich gefragt, was der sich wohl denken muss, wenn er so, weißt du, wieso, der wohnt doch hier. Wieso geht der in ein Hotel? Und dann meinte er so.
Die haben wahrscheinlich gedacht, du hast so richtig schlimm Ehestreit.
Irgendwie sowas, bestimmt. Und dann habe ich auch gedacht so, genau, da war ich in dieser Lobby, habe so ein bisschen gewartet und dann kam da jemand, der halt mich erkannt hat so. Und dann meinte so, oh, wohnst du hier? Und der meinte so, oh, machst du hier Urlaub oder bist du hier businessmäßig, whatever? Und dann habe ich halt gesagt so, da habe ich gelogen, bin ich ehrlich. Aber dann habe ich halt so gesagt so von wegen, für eine Sache bin ich hier. Und ich war ja für eine Sache da.
Du hattest für die Klimaanlage. Ein bisschen so, wie wenn du durch eine Straße fährst, wo nur Anlieger durchfahren. Genau. Du hattest ein Anliegen.
Genau. Ja. Das kann man sich halt immer zurechtlegen. Aber ich muss sagen, dann habe ich mich so bei der zweiten Nacht habe ich mir schon gedacht, ja, war jetzt eine Aktion, aber ich weiß nicht, ob es die beste war. Aber ich konnte schlafen, das war wichtig. Und ich habe mir auch gedacht, heute ist eine große Woche für mich und dann will ich ja erholt sein.
Ja.
Aber
ja,
ich habe mir gedacht, das war wieder so eine YOLO-Aktion, wo ich mir gedacht habe, das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ja. Aber du hast schon gesagt, es ist eine große Woche. Du bist ja diese Woche noch bei Falsch, aber lustig.
Korrekt.
Wie läuft das eigentlich ab? Kriegt ihr da so vorher die Fragen und so zugeschickt?
Nein, das ist alles nur on stage.
Ah, alles improvisiert.
Das ist alles, nein, also man kriegt da schon, also alle Interaktionen auf der Bühne sind echt so. Mhm. Also das wird nicht vorher abgesprochen, was die anderen sagen.
Aber du kriegst da schon so zugeschickt, die Antwort ist 13, was ist die Frage?
Ja. Das ist schon. Das ist ja so ein bisschen offenes Geheimnis. Die haben das auch mal versucht ohne, aber dann kannst du halt wirklich die Hälfte der Folgen einfach wegschmeißen.
Das sind dann so diese Clips, die dann so viral gehen, wo dann alle drunter schreiben, oh mein Gott, denken die wirklich, die sind lustig. Hast du die auch manchmal auf der For You-Page? Ich denke da an dieses Format, wo das wirklich spontan ist, wo da so 10 Leute rund um ein Mikrofon, da wird immer so hart gehatet unter diesen Clips.
Das ist aber auch echt schwierig.
Ja, natürlich, klar. Es ist halt basically genau die Situation, sei mal auf Befehl lustig.
Ja, genau.
Genau. Und das, du kannst so lustig sein, wie du willst. Sobald jemand sagt, sei mal lustig, kannst du nicht lustig sein. Es ist einfach unmöglich.
Aber, also Vorbereitung ist sehr wichtig tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich war jetzt auch schon ein paar Mal da. Und so mental ist es, also ist deutlich einfacher mittlerweile.
Ja?
Ja.
Wenn du das so auf der Bühne stehst, meinst du?
Auf der Bühne, da bist du so, man muss halt diesen ersten Lacher bekommen immer, ne? Um ein bisschen sich so dass du wieder sagst, okay, ich darf hier sein.
Ja, bist du,
ne? Also, dass man so ein bisschen dieses, so, oh.
Bist du jetzt schon aufgeregt wegen der Aufzeichnung? Ich meine, denk mal dran, was passiert, wenn du diesen ersten Lacher nicht kriegst?
Levi, hör auf.
Was passiert, wenn du da stehst und alle hassen dich?
Oh nein. Nee, aber man ist ja ein bisschen etablierter und so, man kennt alle da und so, deswegen. Aber Ja, natürlich ist man aufgeregt.
Was passiert, wenn es einfach alles schief läuft?
Dann kannst du ja einen Meta-Witz darüber machen, dass es schief läuft.
Also. Was ist, wenn dir kein Meta-Witz einfällt?
Was hast du eigentlich? Gibt's was zu bereden hier? Ich werde hier gerade nervös gemacht. Heute Abend dann schön. Levi hat gesagt, das wird nichts. Nee, aber ja, klar, man bereitet sich vor. Und dann passiert, was passiert. Und du musst ja überlegen, du bist ja auch mit zwei anderen Top-Comedians und Comedians dann auf jeden Fall auf der Bühne. Und dann hast du Moritz, der eh alles, der Chef ist quasi.
Ja.
Und dann, also das, ich glaube, ich habe noch nie eine Folge auch mitbekommen, weil das sind ja mal drei Aufzeichnungen an einem Tag. Ich habe noch nie eine Folge, die komplett in die Hose gegangen ist.
Ja.
Deswegen, und man ne, wenn man öfters eingeladen wird, dann hat das ja meistens einen Grund.
Natürlich. Ne? Natürlich. Ja. Ich bin auch froh, dass wir jetzt schon zum dritten Mal von der ARD eingeladen wurden, um eine Folge aufzunehmen.
Wir wurden noch nicht raus.
Ich habe ja auch gehört, wir bekommen bald Feedback von der ARD-Programmdirektion. Also vielleicht können wir bald schon Bescheid geben, wie es aussieht mit unserem Podcast, ob wir jetzt abgesetzt wurden.
Diese Folge hat es dann ruiniert.
Ja, ob wir es zu weit getrieben haben. Wir haben ja einen Konkurrenz-Podcast mehr oder weniger. Wir sind ja einer für die junge Generation bei der ARD. Es gibt ja auch noch einen Podcast für die junge Generation. Ich weiß nicht, ob du das damals schon so direkt auch auf deinen For You-Pages und so hattest. Das war ja so ein Riesentransfer, dass Edel Talk, also der Podcast mit Papa Platte und Reese, dass der zu Funk gegangen ist. Mhm. Hast du das damals auch so auf deinen For You-Pages gehabt? Weil es hatte für mich so ein bisschen den Vibe, wie wenn so im Fußball Ronaldo wechselt zu einem Club. Weil Edel Talk war ja schon so ein sehr etablierter Podcast und der war dann auf einmal bei Funk und das war so eine Riesensache.
Ach, du meinst so ein Transfer.
Ja, genau. Ja. Weil normalerweise ist es ja irgendwie so, dass so Podcasts so entstehen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben ja auch direkt bei der ARD angefangen. Ja. Aber dass so schon etablierte Podcaster hinwechseln, das kommt ja eher selten vor. Muss auch sagen, will jetzt gar nicht, hat sich jetzt so angehört, Konkurrenz-Podcast ist ja ein super Podcast.
Auf jeden Fall.
Also höre ich sehr gerne rein.
Die Dynamik von den Zweien ist ja auch echt.
Ich finde die auch beide sehr sympathisch.
Ja.
Und trotzdem muss man jetzt natürlich zielgruppenorientiert denken, wir wollen ja hier nicht abgesetzt werden. Also wir empfehlen den Podcast, aber wenn ihr so beide angezeigt bekommt, schon immer noch lieber bei uns einschalten.
Genau.
Das muss ich jetzt hier einmal betonen.
Und dadurch, dass halt Papa Platte und Reese halt so voll die Connections haben, haben die echt coole Gäste oft. Muss man wirklich auch sagen.
Das stimmt.
Also ein paar Sachen habe ich nur bei denen gesehen.
Ja. Und wir haben ja leider keine Kontakte, deswegen können wir niemanden einladen.
Genau, wir wollen auch niemanden einladen. Außer du bist sehr witzig und wichtig, sonst kommt hier keiner hin.
Wir haben uns eine neue Kategorie einfallen lassen.
Achso, genau, wir.
Wir.
Alleine.
Wir haben eine neue Kategorie einfach geklaut, und zwar von Till Tonight. Ich gebe Shoutout an Till Reiners, die Sendung, die ist jetzt, glaube ich, gerade durch, die erste Staffel. Geworden, ja. Genau, aber wunderbar, wirklich tolle Show. Und da gab es eine Kategorie, als Kevin Kühner zu Gast war, da hatte der so eine Pressekonferenz. Und dann wurden so wilde Forderungen reingerufen und die mussten die dann rechtfertigen. Das war total lustig. Und deswegen habe ich dann Till Reiners tatsächlich geschrieben und ihn gefragt, ey, können wir die Kategorie klauen für unseren Podcast.
Hast du wirklich?
Habe ich gemacht.
Wow.
Er hat meine Nachricht gelesen und nicht geantwortet.
Echt?
Ja.
Dürfen wir das
und
dann?
Oder? Natürlich dürfen wir das. Okay. Und wir machen das jetzt aber trotzdem. Und deswegen willkommen zu unserer neuen Kategorie. Musste rechtfertigen.
Da, 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 musste rechtfertigen.
Die neue Kategorie. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind so die Leute auf einer Pressekonferenz, die das rechtfertigen müssen und wir kriegen jetzt so die neue Maßnahme reingegeben, so wie der Typ von der DDR damals die Nachricht reingegeben bekommen hat,
ja,
dass die Grenzen offen sind.
Ja.
Genau, ja. Und die Redaktion hat uns eine Maßnahme vorgeschrieben und zwar, Fabi, halte ich fest, wir müssen rechtfertigen, Vermieter bekommen jetzt staatliche Zuschüsse. Warum bekommen Vermieter jetzt staatliche Zuschüsse?
Ich sag, die Wirtschaft ist getrieben von den Besten.
Richtig. Weißt Vermieter haben es auch besonders schwer gehabt
während der
Pandemie.
Wie kann man den Leuten, die eh schon so viel haben, die haben ja auch einen Lifestyle.
Ja.
Und der muss ja finanziert werden.
Wir wollen ja auch soziale, das ist unserer Bundesregierung ein besonderes Anliegen, wir wollen soziale Abstiege verhindern.
Genau.
Und gerade Vermieter sind ja diejenigen, die unserer Gesellschaft was zurückgeben, und zwar ein Dach über dem Kopf.
Genau. Und da muss ja auch sagen, diese Leute haben ja eine Vorbildfunktion, weil jeder will ja sie sein.
Jeder will so sein wie
genau.
sie.
Genau, jeder will passives Einkommen.
Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, Vermieter arbeiten ja hart. Also sie besuchen zum Beispiel einmal im Jahr eine Eigentümergesellschaft. Wenn Beschwerden auftreten, dann müssen sie einen Handwerker anrufen, um das auch tatsächlich wieder zu reparieren. Und die Kosten müssen sie ja auch tragen.
Ja. Stell dir mal vor, dann machen die weniger Profit.
Genau.
Das kann doch nicht sein.
Richtig.
Die staatlichen Zuschüsse braucht man.
Ja. Und im Wesentlichen haben Vermieter ja auch so eine Art Elternfunktion, weil wenn wir Kinder sind, dann sind es ja Eltern, die uns Sicherheit und Geborgenheit geben. Mhm. Und wenn wir erwachsen sind, dann sind das ja Vermieter, weil sie stellen uns ja Wohnraum zur Verfügung.
Genau.
Ein bisschen kann man das ja auch vergleichen wie mit dem Mutterleib. Wir als Ungeborene sind ja quasi auch Mieter in unserer Mutter.
Genau.
Und,
da bekommen sie auch staatliche Zuschüsse.
Genau, bestimmt, ja. Warum dann nicht auch Vermieter? Ja, warum haben wir Kindergeld, aber kein Vermietergeld? Genau. Das ist ja eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit.
Stell dir vor, eine Welt ohne Wohnung.
Ja, es ist wie eine Welt ohne Kinder.
Ich habe noch ein bisschen, noch ein paar Sachen, quasi offizielle Sachen über den Podcast.
Ja, okay.
Stand gestern 23.55 Uhr. Falls wir extrem runtergerutscht sind, ist das zu ignorieren, okay?
Ja.
Also wir waren bei Trending Podcast Platz 5 bei Spotify und Platz 76 Overall Charts.
Das
nach,
ist krass.
Nach zwei Episoden.
Ja, und jetzt, also das ist schon sehr, sehr gut, weil so ein Podcast, man sagt normalerweise, der entwickelt sich.
Ja.
Und man muss halt so Schritt für Schritt so die Hörerbasis aufbauen. Und jetzt habe ich aber auch so ein bisschen Angst, dass jetzt halt alle Leute einmal einschalten.
Ja, genau.
Und wir jetzt komplett runterrutschen.
Ja,
das kann halt so jetzt so ein Take sein.
Ehrlich,
das kann jetzt richtig schlecht schon gealtert sein. Wir können jetzt schon wieder komplett rausgeflogen sein.
Ich muss sagen, kann sogar sein. Also,
kann sogar sein. Und wenn das so ist, dann ist es halt so, musst du durch.
Dann müssen wir durch und dann können wir uns auch steigern. Und noch was zur letzten Episode. Du meintest ja Ulknudel und ich habe Gute Laune Gurke Levi gesehen.
Ja, das fand ich so super.
Ja, da habe ich gedacht, Levi GLG. Ne? Das wäre doch auch mal ein Schluss. Und noch eine Sache, wo ich noch mal kurz deinen Take zu haben will. Das Brillenthema war ja dein erstes, quasi der Anfang des Levi-Panels. Wieso trägst du keine Brille?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Tatsächlich, ich trage diese Brille, aber vor allem privat.
Ja.
Weil ich habe ja jetzt das Problem, dass einigermaßen viele Leute in Deutschland mich kennen und mittlerweile nervt mich das wirklich, wenn ich rausgehe.
Okay.
Und deswegen trenne ich das so ein bisschen. In meinen Videos und öffentlichen Auftritten und so trage ich immer Kontaktlinsen. Und wenn ich rausgehe, dann trage ich die Brille.
Dann
und das hilft
dich
so
keiner.
Sehr. Wirklich. Mich erkennen so viel weniger Leute.
Wirklich?
Ja, weil die Leute kennen mich halt nicht mit Brille, sondern nur ohne. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht, aber irgendwie.
Kennst du diese Filme, wo die Leute als Verkleidung einfach eine Cappy haben und eine Brille?
Ja.
Das bist du dann.
Ja. So auch diese Brille, wo du so Augenbrauen hast und so eine falsche Nase.
Ja,
so ein bisschen fühle ich mich. Aber es klappt.
Echt?
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Tatsächlich, ja. Also wenn du mal anonym rausgehen willst. Ja,
ich habe tatsächlich auch, was für eine Stärke hast du?
-2,75. Ich bin schon einigermaßen blind. Ja, ja.
Aber gerade hast du Kontakt, also du brauchst Kontaktlinsen.
Ich brauche Kontaktlinsen, ja. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer hier vor mir sitzt.
Ja.
Könnte es auch Richard David Precht sein.
Herr Precht,
wollen Sie mir vielleicht einmal sagen, Sie haben ja gesagt, dass das mit dem Sinn des Lebens ja durchaus so ein Thema ist. Wie lässt Sie die das denn fühlen?
Da würde ich ganz gerne auf den Klassiker Hegel zurückgreifen, weil Hegel sagt Sachen, die keiner versteht außer er, aber da muss man halt dann gucken, wir sind ja eine Gesellschaft.
Ja. Sehr gut erkannt, sehr gut erkannt.
Fabi und Levi geben Rat.
Und zwar, wir haben eine Nachricht bekommen, ich lese sie einfach mal vor, vom lieben Jan.
Yes.
Hallo
Jan
Levi.
Aus Hamburg übrigens, kennen wir da auch jemanden.
Hallo Jan aus Hamburg. Jan hat geschrieben, hallo Levi und den ich immer auf meiner For You-Page habe, ich habe ein alltägliches Problem.
Ui.
Ich habe eine Arbeitskollegin, die passiv-aggressiv ist und obwohl sie bestimmte Aufgaben in 13 Jahren in dem Job noch nie gemacht hat, selbstgefällig meint, einschätzen zu können, dass diese Aufgaben ja gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Vor der Chefin positioniert sie sich als teamfähig, aber in Wirklichkeit ist sie das nicht. Wie kann ich die Situation auf der Arbeit entspannen, damit ich dort entspannter durch muss, in Anführungszeichen.
Und dann noch, euer Podcast ist bei mir auf die 1.
Oh ja, danke.
Sehr viel Liebe, Jan aus Hamburg.
Da, Fabi, möchte ich dir halt...
Ich habe tatsächlich, ich habe es vorbereitet, ich habe zwei Optionen.
Okay.
Die eine sehr unterschiedlich von der anderen. Sag ich mal jetzt. Ja. Okay.
So. Schon mal eine gute Ankündigung.
Genau. Erster ist, über die Gefühle reden. Kommunizieren. Zu sagen, hey, ich fühle mich so. Wenn du sowas machst, dann fühle ich mich in meiner Arbeit nicht wertgeschätzt. Ich weiß nicht, ob das deine Intention ist. Mhm. Aber ich denke, wenn du mich da bevormundest, obwohl du keine Erfahrung hast in diesem Thema, wirklich, ich will jetzt hier keinen Vorwurf machen, aber ich fühle mich dann unterdrückt und ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Mhm. Das wäre so die Option 1.
Das stimmt, das geht total in die Richtung, in was ich mir gedacht habe, was man da machen könnte. Und zwar wäre mein erster Vorschlag Lovebombing.
Oh ja,
also, okay. Dass man sie wirklich konfrontiert mit, wenn sie dann ankommt mit, oh, du bist schon wieder voll langsam, so richtig, danke, dass du mir das sagst, ich schätze das total wert, dein Feedback, deine Kritik, das ist total wichtig für mich, ich nehme das auch ernst. Ich finde das total toll, dass du das so gut weißt und dass du auch deine Erfahrung an mich weitergehst und dann vielleicht auch mal kurz so fragen, ob sie so Single ist, damit sie so slightly das Gefühl bekommt, okay, vielleicht geht es dann kurz so in die falsche Richtung, weil ich glaube ehrlicherweise, wenn Jan das schon so schreibt, die ist so 13 Jahre älter, das ist so eine gefährliche Generation. Das ist so die Generation potenziell kritikunfähig. Weißt du? Das ist halt so ein Alter,
wo ich denke... In 13 Jahren in den Job, nicht 13 Jahre älter.
Ja, stimmt, 13 Jahre im Job. Das ist halt wirklich so, wenn du 13 Jahre in einem Job arbeitest, du denkst wirklich, du bist Gott. Und du fängst an, deine Routine nicht mehr zu hinterfragen. Genau. Und du kommst so wirklich in dieses Mindset, wir machen das schon immer so und so muss das richtig sein.
Ja.
Und deswegen muss man irgendwie, ist mein Take, muss man diese Leute irgendwie aus dieser Routine bringen. Man muss irgendwie sie einfach so off-putting. Man muss irgendwas machen, womit sie einfach nicht rechnen.
Ja.
So, dass sie selber von sich aus anfangen zu hinterfragen, was passiert hier gerade eigentlich? Ja. Und im nächsten Schritt dann sich selbst zu hinterfragen.
Und dann bist du bei HR auf einmal.
Und dann ja, so, das ist ein Nebeneffekt. Aber wenn der Job dich eh nervt, dann bist du ihn vielleicht dadurch los und kriegst gleichzeitig noch Arbeitslosengeld.
Die Entscheidung wird dir abgenommen.
Genau. Und wenn man nicht selbst kündigt, dann kriegt man noch Arbeitslosengeld. Genau. Das ist der Vorteil.
Also meine zweite Option war, ihr einen Zettel zu schicken mit IP-Adresse, etc. EC-Karten, PIN-Code, der Name von jedem Familienmitglied und ihre persönlichen Passwörter und zu sagen, hey, deine Kritik wird nicht wirklich wertgeschätzt. Und dann muss sie sich den Rest selbst denken. Und dann kommt entweder komplette Verhaltensänderung oder eine Anzeige.
Das geht auch total in die Richtung von meinem zweiten Vorschlag. Mein zweiter Vorschlag wäre tatsächlich der Klassiker Gaslighting.
Ja.
Wenn sie ankommt mit, oh, du hast deine Aufgabe total langsam gemacht, sagst du so, wieso? Das war doch deine Aufgabe.
Ich hab
die jetzt für dich übernommen. Das meinte doch die Chefin, dass das eigentlich deine Aufgabe ist. Ich habe das jetzt gemacht, weil du das nicht geschafft hast.
Ich arbeite hier seit 13 Jahren.
Ich arbeite hier seit 15 Jahren.
Genau. Du bist 20. Ja, und dann sagst du, du arbeitest hier nicht seit 13 Jahren. Du hast davor woanders gearbeitet. Ich weiß doch, wo ich gearbeitet habe. Wollen wir das schon wieder anfangen? Was, schon wieder anfangen? Dann kannst du Gaslighting einfach mit ein bisschen von, weißt du, ein bisschen Paranoia einfach reduzieren.
Ja, genau. Ja.
Das ist ein guter Ansatz.
Und wenn man dann tatsächlich das durchzieht, dann hat das ja auch noch zum positiven Nebeneffekt, dass diese 13-jährige Arbeitskollegin, dass die dann vielleicht Therapie braucht.
Ja.
Und das ist ja es ist ja für alle besser, wenn man in Therapie geht. Insofern tust du ihr damit ja indirekt dann sogar einen Gefallen.
Genau.
Ja.
Das musst du vielleicht, wie gesagt, HR dann erklären, dass du ihr einen Gefallen tust. Aber ich meine, mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer, sag ich.
Bisschen Schwund ist immer. Ey, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Genau. So, falls ihr auch Probleme habt auf der Arbeit oder Probleme habt in eurem Privatleben oder generell durch irgendwas durch müsst und unseren Rat braucht, wo kann man uns erreichen?
Na, per E-Mail musste-durch@ard.de und ihr könnt uns auch Nachrichten senden bei WhatsApp unter der Nummer 016036 3x die 0, 2x die 3. Ihr könnt uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken.
Genau. Wir haben auch schon eine Drunk-Sprachnachricht bekommen, habe ich mitbekommen.
Die nehmen wir dann besser nicht rein.
Nee,
ja, also wir haben auch schon Nachrichten bekommen, da ist das, glaube ich, zu eurem eigenen Schutz auch besser, wenn wir die
nicht reinnehmen.
Und wir haben eine Nachricht bekommen. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber die hat mich so mies geragebaitet. Und zwar, wir hatten ja letzte Folge, hatte ich ja Rabbit Hole vorgestellt, Quantenphysik und Doppelspaltexperiment. Und da hat uns Jana einen Screenshot zugeschickt von einem Chatverlauf mit einem mathematischen Physiker, den wir nicht namentlich kennen.
Ja.
Aber da bin ich so wütend geworden, als ich das gelesen habe, weil Jana hat den Podcast so geschickt und dann hat er da reingehört und hat halt wirklich so geschrieben, Jana, es ist so schlimm, die reden so eine Scheiße. Und dann hat er so aufgezählt, was wir so alles falsch erzählen. Und sein Fazit war dann am Ende,
Gewalt.
Ich würde die am liebsten schlagen.
Ja.
Wo ich mir auch gedacht habe, meine Güte, das ist jetzt vielleicht etwas überzogen.
Ja.
Und das Dickste ist dann ja einfach, ich habe das dann mal recherchiert, so was der da geschrieben hat. Und ich habe nicht lange gebraucht, um zu recherchieren, dass er basically in jedem Punkt Unrecht hatte.
Mathematiker.
Er hat halt dann so behauptet, Doppelspaltexperiment, das ist mit Elektronen, das hat nichts mit Photonen zu tun. Wo ich dann kurz gegoogelt habe, das hat was mit Photonen zu tun. Es lässt sich sowohl mit Elektronen als auch mit Photonen durchführen.
Mhm.
Das hat mich, weißt du, weil es war so, und ich habe mich dann auch hingesetzt, so, ich habe es gemerkt,
beim Chat schon,
bin dann so 5 Minuten, habe ich mich wirklich aufgeregt und dann habe ich mich kurz hingesetzt und mir gedacht, Levi, du bist ein erwachsener Mensch, bitte beruhige dich, du darfst dich nicht von sowas so aus der Ruhe bringen lassen. Aber ehrlicherweise, ich kann 100 Nachrichten bekommen von Leuten, die finden, dass ich irgendwie eine linke Ratte bin und den Tod verdiene, bitte schreib mir das trotzdem nicht. Aber so das kann ich besser ab, als so Leute, die so richtig so selbstgefällig schreiben, boah, der Typ hat so Unrecht und ich würde ihn am liebsten schlagen, weil er einfach falsche Sachen in die Welt setzt und dann aber selber keine Ahnung haben, wovon sie reden.
Quasi mit falschen Sachen verbessern.
Ja, ja. Ja. So, wenn ich da jetzt wirklich Scheiße gesprochen hätte, ne, hätte ich gesagt, wahrscheinlich habe ich auch so 1-2 Details falsch gesagt, weil ich bin halt kein Physiker. Ne?
Keine Physiker, genau. Auch wenn wir vielleicht...
Ich habe das ja wirklich aus so einer absoluten Laienperspektive dargestellt. Aber wenn ich da jetzt wirklich falsche Sachen gesagt hätte, kein Problem, ne? Dann hätte ich halt gesagt, ja, okay, Schere, ne, machst du nix, meine Güte. Aber es hat halt gestimmt, was ich gesagt habe.
Ja,
hat mich so aus der Ruhe gebracht.
Das ist auch so, wenn diese Well-Actually-Kommentare, also dieses eigentlich, und dann, wenn das nicht stimmt, das kriegt mich auch.
Ja, es hatte so krass Vibes von diesem so Redditor-Dienst.
Genau.
Kennst du die?
Ja.
Von so jemand, ja genau, wie du meinst, so Well-Actually. Oh. Ja,
boah, die habe ich bei mir, ich glaube wirklich, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, wenn du wirklich keine Moralvorstellung hast und dir wirklich alles egal ist, du willst Hauptsache Fame, ich glaube wirklich, du kannst eine komplette Content-Creator-Karriere darauf aufbauen, nur dadurch, dass Leute einen verbessern.
Ja.
Wenn du wirklich einfach ein bisschen was falsch sagen, nicht so offensichtlich so Ragebaiting, wie manche das machen.
Ja.
Ne?
Brauchst mich da gar nicht so anschauen.
Nee, ich meine nur. Halt so offensichtliche Sachen, sondern wirklich so Sachen so ein bisschen falsch sagen.
Ja.
Dass du irgendwie so, eine Formel heißt eigentlich, keine Ahnung, Schulte-Formel, aber jetzt heißt, und dann sagst du, das ist die Schäfer-Formel. So ganz kleine Sachen. Ich glaube wirklich, das Engagement, was du dadurch bekommen kannst, kannst du auf jeden Fall nutzen.
Und ich muss aber sagen, das triggert mich nicht mal so heftig, wenn Leute falsche Sachen ins Internet setzen, weil das gehört irgendwie zum Internet dazu, dass Leute falsche Sachen ins Internet setzen, sondern dieses Korrigieren
falsch
und sich selber als der Geilste fühlen und aber Unrecht haben, das treibt mich so in den Wahnsinn. Und wenn ich halt nur Parodien davon auf meiner For You-Page habe, von so Leuten, die diese Well-Actually-Leute parodieren, auch das regt mich so auf.
Ja.
Das ist gar nicht gut für meinen Puls, Fabi.
Nee.
Also da kriege ich Bluthochdruck.
Ich glaube, du brauchst nochmal eine Achtsamkeitsübung.
Ja, genau. Ich habe dann wirklich eine Achtsamkeitsübung gemacht an dem Abend.
So, ich atme ein.
Ja,
ich atme
ganz bewusst.
Aus.
Du lässt die Gedanken kommen.
Genau, genau.
Und
die Gedanken sind Wolken, lass sie vorüberziehen.
Achte darauf, wie deine Füße schwer werden,
genau.
Wie deine Beine schwer werden.
Fühle deine Finger.
Oh.
So.
Ich glaube, ich muss manchmal auch solche Achtsamkeitsübungen innerhalb des Podcasts machen.
Ja,
ich habe diesen Podcast so ganz ruhig und entspannt angefangen und habe mich jetzt wieder so in Rage geredet. Aber apropos Ragebaiting, was ja unfassbar gut ankommt, was ich schon mehrfach festgestellt habe, wenn man Content macht, ist, wenn man einfach Städte erwähnt.
Ja.
Du kannst jedes Kaff erwähnen und die Leute tummeln sich in den Kommentaren und sagen, oh mein Gott, einfach Pforzheim.
Genau,
und
es ist denen auch ehrlich gesagt komplett egal, wie du darüber redest, weil die sich einfach denken, wow, Gütersloh wurde erwähnt.
Gütersloh wurde erwähnt, Norden wurde erwähnt.
Ja, genau.
Und die Leute, die geiern da, und ich wundere mich immer, wie viele Leute es aus diesen ganzen, Entschuldigung, Scheißstädten es eigentlich gibt.
Yeah.
Ich denke immer, da wohnen so 10.000 Leute, aber gefühlt die ganze Dorfgemeinschaft versammelt sich dann da halt auch.
Auf jeden Fall.
Ne?
Besonders in NRW denkst du, da ist so ein kleiner Nebenort und hat da auf einmal 100.000 Einwohner.
Ja.
Ja.
Und Ich habe, was ich bei Hannes und Jeremy mir abgeguckt habe, was die nämlich machen, die machen Clip-Farming.
Ja.
Und zwar setzen die sich nach jeder Folge nochmal zusammen und sagen einfach so Sachen, die im Podcast nicht vorkommen, aber die halt als Clips wahnsinnig gut funktionieren. Und das klappt echt gut. Also die gehen echt oft viral. Und deswegen war meine Idee, Fabi, lass uns nach den Folgen einfach hinsetzen und lass einfach über random Städte Takes raushauen.
Ich habe sehr viele Takes und ich kenne sehr viele Städte.
Okay, perfekt. Dann lass jetzt einfach ein bisschen Clip-Farming machen, dann lass die Folge jetzt auch schnell beenden.
Yes.
Bevor wir uns jetzt hier noch verquasseln. Wir müssen jetzt hier noch unsere ganze Energie konservieren. Deswegen hast du noch ein Schlusswort?
Tüdelü und macht's gut. Bis nächste Woche.
Wunderbar.
Musste durch mit Levi und Fabi. Dein Podcast von Fritz. Das Ding, Bremen Next, UFM, Puls, Sputnik, Enjoy, unser Ding und 1Live für die ARD.